Hören Sie jetzt in unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, den Vortrag Die Raumzeit. Die sonderbaren Eigenschaften der vierten Dimension. Autor ist der Physikprofessor Gerd Ganteföhr. Er lehrte Experimentalphysik an der Universität Konstanz. In seiner zweiten Vorlesung zum Thema Zeit geht er Phänomenen nach, die vermuten lassen, dass unsere Wirklichkeit in eine höhere, zeitlose Wirklichkeit eingebettet ist.
Beginnen wir mit den Grundlagen. Wir müssen uns erstmal auf bestimmte Dinge einigen, die wir mal grundsätzlich über die Zeit annehmen. Also erste Annahme ist, die Zeit ist keine Illusion, sondern Teil der Außenwelt, die unabhängig ist von unserem Bewusstsein. Das ist die Grundannahme der Physik, dass wir eine Außenwelt haben und wir haben eine innere Welt, also unser Denken, unser Bewusstsein, wir haben eine Vorstellung von der Welt. Aber da draußen, außerhalb unseres Kopfes, existiert die Außenwelt und die Zeit selber ist also keine Einbildung, die irgendwas mit unserem Denken, unserem Geist zu tun hat, sondern sie ist eine physikalische Realität, die die Abläufe in der Außenwelt dominiert. Die Zeit bestimmt ja, was überhaupt oder wie schnell es passiert. Dann gibt es eine zweite sehr wichtige Annahme als Grundlage. Es existiert nur das Jetzt. Vergangenheit und Zukunft haben keine Realität. Also nur diese Momentaufnahme ist real existierend. Also wenn wir da so ein Standbild aufnehmen, dann hätten wir die Position aller Atome und auch die Geschwindigkeiten aller Atome. Und das ist das, was wirklich Realität ist. Und im nächsten Augenblick haben sich die Atome und alles ein bisschen weiter bewegt und da könnten wir wieder ein Standbild aufnehmen. Die Vergangenheit und die Zukunft, die existieren nicht. Und das bedeutet auch, dass es Zeitreisen nicht gibt. Auf jeden Fall nicht in die Vergangenheit. Allerdings in die Zukunft können wir schon im Prinzip reisen, allerdings nicht in so einer Art Sprung, dass wir ganz plötzlich 1 Million Jahre in der Zukunft sind, sondern eher kontinuierlich. Und das ist die spezielle Relativitätstheorie. Wir können uns also in eine sehr schnelle Rakete oder ein Raumschiff setzen, wenn wir sowas hätten, was mit annähernder Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Und je schneller das Raumschiff unterwegs ist, umso langsamer vergeht die Zeit im Raumschiff. Wir selber merken da nichts von, wir tapern da in ganz normal in dem Raumschiff rum, wir gehen zur Bar, gucken raus, wie die Sterne vorbeifliegen, aber tatsächlich vergeht im Universum außerhalb des Raumschiffes eben die Zeit ganz schnell, sodass wir tatsächlich in die Zukunft reisen können. Wir können also durchaus, je nachdem wie dicht wir an die Lichtgeschwindigkeit herankommen, 1 Million Jahre oder auch 1 Milliarde Jahre in die Zukunft reisen, allerdings gibt es keinen Weg zurück, aber es ist kein Sprung in die Zukunft, sondern es ist so, dass unsere Lebenszeit durch die langsamer vergehende Zeit quasi wie so ein Gummifaden gedehnt wird. Also insofern gibt es Zeitreisen in die Zukunft, aber nicht in die Vergangenheit. Aber Realität hat nur der augenblickliche Moment, der im nächsten Augenblick schon wieder vergangen ist und weg ist. Das ist die zweite große Voraussetzung. Gibt es dann eine dritte Voraussetzung, und zwar, dass wir einen freien Willen haben. Die Zukunft ist offen. Wenn man sich das also so vorstellt, dass diese ganzen Jetzt, ein Jetzt, das nächste Jetzt, dass die also verbunden sind durch die Naturgesetze, dann käme man eventuell auf die Idee, dass die Zukunft ja festlegt, weil das nächste Jetzt, das übernächste Jetzt und so weiter ist ja durch die Naturgesetze festgelegt als Folge des unmittelbar vorhergehenden Jetzt ist. Und viele Leute denken ja, dass diese Naturgesetze deterministisch sind, dass also ganz genau festgelegt ist, wie sich so ein Atom im nächsten Augenblick bewegt. Aber es gibt die Quantenphysik. Und da hat zwar Einstein gesagt, Gott würfelt nicht, es ist aber so, er würfelt doch. Die Quantenphysik lässt den reinen Zufall zu. Die Jetzt in der Zukunft, die können sich verzweigen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie sich die Zukunft entwickeln könnte. Und das heißt, wir haben unterschiedliche zukünftige Entwicklungen, die physikalisch möglich sind. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, dass es immerhin von der Physik her die Möglichkeit gibt, dass wir tatsächlich einen freien Willen haben. Das ist die dritte Voraussetzung. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, den ich hier als Grundlage wiederholen möchte vom ersten Teil. Die Zeit hat zwei Gesichter. Wir kennen ja die Zeit eher als eine Tendenz hin zum Zerfall. Zum Altern und schließlich zum Tod. Das heißt, so ein Auto, das nutzt sich ab, bis wir dann schließlich ein neues kaufen müssen und wir selber altern eben auch, werden werden immer älter, die Haut wird faltig und so. Und wir denken ja, das ist sowas wie Abnutzung. Und dahinter steckt ein Naturgesetz. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der immer dazu führt, dass ein System, was sich selbst überlassen ist, sozusagen zerfällt. Ja, es ist also eine Entwicklung hin zu geringerer Komplexität. Das ist eben ein Naturgesetz. Das heißt aber, das gilt für Systeme, die sich selbst überlassen sind, also abgeschlossene Systeme. Es gibt aber ein zweites Gesicht der Zeit und das ist die Evolution. Also jedes einzelne Lebewesen in der biologischen Evolution, das altert und stirbt schließlich. Das wäre also das eine Gesicht der Zeit. Aber in den Generationenfolgen der Lebewesen, da gibt es eine Entwicklung hin zu höherer Komplexität, zu immer höher entwickelten Lebewesen bis schließlich zum Menschen. Und das ist die positive Richtung der Evolution, wo wir mit der Zeit eine Entwicklung haben zu höherer Komplexität. Das widerspricht eigentlich dem ersten Naturgesetz, was ja in Richtung Tod und Verfall geht, aber es wird ermöglicht, die Evolution durch Energie. Energie, also zum Beispiel in Form des Sonnenlichtes, was ständig auf die Erdoberfläche einstrahlt, Energie ermöglicht es, sozusagen Komplexität zu erkaufen. Es ist die Währung der Natur, mit der ich eine Höherentwicklung erkaufen kann. Sodass also dieser zweite Zeitpfeil hin zu höherer Komplexität, zu höherer Entwicklung, der basiert auf Energieverbrauch. Und da haben wir einen riesen Vorteil, weil unser Universum sehr großzügig mit Energie umgeht. Das ganze Universum ist ja voller Sterne und dann gibt es noch schwarze Löcher und was nicht alles. All das strahlt also Energie ab und dieser Energiefluss, der ermöglicht es in der Umgebung von Sonnen eben, dass wir eine Evolution haben hin zu höherer Komplexität. Das sind also die zwei Gesichter der Zeit. Das sind zwei Naturgesetze, eines zu niedrigerer Komplexität, eines zu höherer Komplexität mit Energieverbrauch, die da sozusagen als Yin und Yang oder als Gegenpole die zukünftige Entwicklung, die Entwicklung mit der Zeit bestimmen. Also nochmal formuliert, generelle Abnahme der Komplexität in sich selbst überlassenen Systemen und generelle Zunahme der Komplexität, wenn wir ein energiedurchströmtes System haben. Und das gilt eben für unsere Erde. Jetzt kommen wir also zu den neuen Teilen hier im zweiten Teil dieser kleinen Vorlesung, nämlich ich möchte gerne sagen, dass Zeit oder erklären, dass Zeit die vierte Dimension ist. Erstmal würde man denken, ja, eine Dimension, das ist ja Länge, Breite, Höhe, also in Metern gemessen, das ist ja was ganz anderes als die Zeit, die messe ich ja in Sekunden. Aber man kann erstmal drauf kommen, dass es tatsächlich vier Koordinaten braucht, um sich zum Beispiel mit einem Menschen hier zu treffen. Ja, also erstmal, wenn wir uns mit jemandem treffen wollen, dann brauchen wir mindestens zwei Zahlenangaben, nämlich wo. Und wo auf der Erdoberfläche, ist eine Fläche, da reichen zwei, ist zweidimensional, zwei Koordinaten, Längenbreite, Längengrad und Breitengrad. Und wenn wir jetzt noch mit dem Flieger unterwegs wären, dann müssen wir noch die Höhe angeben. Das wäre also eine dritte Koordinate und das sind genau die drei Raumdimensionen. Drei Koordinaten sind notwendig, um einen Punkt im Raum festzulegen. Und wenn wir uns mit jemandem treffen wollen, dann brauchen wir auch noch die Zeit. Trotzdem, also so sieht man ein, es ist vierdimensional, das ganze System. Und der Einstein hat ja in seiner allgemeinen Relativitätstheorie eben tatsächlich mit vier Dimensionen gerechnet und die Zeit gleichberechtigt neben die drei Raumdimensionen gestellt. Aber trotzdem ist es ein bisschen schwer einzusehen, dass man annimmt, dass Zeit sowas wie eine Dimension ist. Und das möchte ich gerne an zwei Beispielen erläutern aus der speziellen Relativitätstheorie. Dass Zeit tatsächlich mit den Raumdimensionen zusammenhängt. Also wie gesagt, es ist nach wie vor die Frage, was ist denn Zeit eigentlich? Ja, und zwar gibt es in der speziellen Relativitätstheorie, dass das mit den schnellen Raumschiffen, da gibt es zwei Phänomene, die komplementär sind, die kommen immer zusammen. Das ist die Zeitdilatation, dass also nach einem Raumschiff die Zeit langsamer vergeht, von außen betrachtet. Und es gibt die Längenkontraktion, dass tatsächlich eine Länge in einem bewegten System, also wenn ich im Raumschiff bin, da wird die Länge, die Entfernung zum Zielstern, die wird auf einmal kürzer. Und das ist wirklich ein vollkommen verblüffendes Phänomen. Aber nehmen wir erstmal das Beispiel aus der Vorlesung, und zwar sind das Myonen. Myonen sind Elementarteilchen, die durch die kosmische Strahlung in den obersten Bereichen unserer Erdatmosphäre entstehen, also sagen wir mal in 100 Kilometer Höhe. Sie haben aber eine so kurze Lebensdauer, sind zerfallende Elementarteilchen, dass sie unmöglich die Erdoberfläche erreichen können. Geht gar nicht. Die leben zu kurz, ja, ja, die kommen nur ein paar Kilometer weit, dann sind sie zerfallen. Nichtsdestotrotz können wir aber auf der Erdoberfläche Myonen aus diesen oberen Bereichen der Atmosphäre nachweisen. Wie kommen die denn hier hin? Das geht ja gar nicht. Doch, es geht doch, und zwar mit dem Phänomen der Zeitdilatation. Diese Elementarteilchen reisen mit fast Lichtgeschwindigkeit und dann vergeht im System des Myons, des Elementarteilchens, vergeht die Zeit langsamer, sodass, obwohl sie nur so kurzlebig sind, ihre Kurzlebigkeit durch die Zeitdehnung eben doch ausreicht, dass sie die Erdoberfläche erreichen können. Das ist das Phänomen der Zeitdilatation. Das muss auch richtig sein im System des Myons. Jetzt versetzen wir uns in das Myon und versuchen, zur Erdoberfläche zu kommen. Das Myon denkt aber, gut, ich habe also meine normale Lebensdauer, die ist also ganz, ganz kurz, da kann ich unmöglich bis zur Erdoberfläche kommen. Was aber passiert, wenn ich mich als Myon mit so hoher Geschwindigkeit bewege, ist, dass die Erdoberfläche auf mich zukommt. Die Distanz zur Erdoberfläche wird kontrahiert und dann versteht auch das Myon in seinem Koordinatensystem mit der hohen Geschwindigkeit, dass es bis zur Erdoberfläche kommt. Also je nachdem, von welchem System, vom Ruhesystem der Erde oder vom bewegten System des Myons, von wo ich aus gucke, ist entweder für dasselbe Phänomen, die Myonen erreichen die Erdoberfläche, als Erklärung notwendig, die Zeitdilatation oder die Längenkontraktion. Ich brauche also immer beides, je nachdem, in welchem System ich so denke, um dieses Gesamtphänomen dieser Relativität der Zeit und der Länge zu verstehen. Aber ich hoffe, mit dem Myonenbeispiel kann man so ein bisschen kapieren, dass das zusammenhängt. Zeitdilatation und Längenkontraktion. Und dasselbe geschieht im Raumschiff. Wir haben ja vielleicht inzwischen so ein bisschen eine Idee von den Science-Fiction-Dingern, dass man mit einem fast lichtschnellen Raumschiff eben durchaus weit entfernte Sterne in kurzer Zeit erreichen kann, weil im Raumschiff die Zeit langsamer vergeht. Der Raumfahrer selber merkt da aber nichts von, weil diese Eigenzeit, die vergeht immer gleich schnell. Nur von der Erde aus gesehen würde man, wenn man in ein Raumschiff, was schnell vorbeifliegt, reinguckt, die Zeit ganz langsam vergehen sehen. Also eine Uhr würde ganz langsam ticken im Raumschiff und auch die Menschen bewegen sich in Zeitlupe. Nur die Menschen selber merken da nichts von. Für die im Raumschiff vergeht die Zeit ganz normal. Jetzt ist so, aus dem System der Erde, vom Ruhesystem aus, zu einem 10 Lichtjahre entfernten Stern, müsste das Raumschiff ja mindestens 10 Jahre unterwegs sein. Das ist auch in Ordnung. Es ist auch tatsächlich erst nach 10 Jahren da für die Leute auf der Erde. Für die Leute im Raumschiff ist es aber so, dass je nachdem, wie dicht es an Lichtgeschwindigkeit rankommt, nehmen wir mal an, 0,8-fache Lichtgeschwindigkeit, dann sind es 10 Jahre, die das Raumschiff braucht. Für die Menschen im Raumschiff vergehen aber nur 8 Jahre, weil ja die Zeit langsamer vergeht. Ja, aber jetzt ist so, die Menschen im Raumschiff wissen ja auch, dass der Stern 10 Lichtjahre entfernt ist. Wieso brauchen sie denn mit ihrer Schiffsuhr nur 8 Jahre? Das geht ja gar nicht aus der Sicht der Raumfahrer im Raumschiff. Aber was im Raumschiff passiert ist, dass ihnen das Ziel entgegenkommt. Sie beschleunigen auf diese 0,8-fache Lichtgeschwindigkeit und parallel dazu kontrahiert sich das ganze Universum. Es zieht sich zusammen in Vorwärtsrichtung und der Zielstern in 10 Lichtjahren Entfernung ist auf einmal, weil sie so schnell geworden sind, nur noch 8 Lichtjahre entfernt. Also auch hier das Phänomen, dass wir die Zeitdilatation und die Längenkontraktion, dass die komplementär sind und nur wenn ich beides habe, dann ist, je nachdem welchem System ich bin, aber in beiden Systemen, für die Leute im Raumschiff und für die Leute auf der Erde, die Welt wieder in Ordnung. Und über diese Komplementarität von Zeitdilatation und Längenkontraktion kann man sich so ein bisschen denken, dass Zeit wirklich sowas wie die vierte Dimension ist. Ja, das Gleiche gilt in der allgemeinen Relativitätstheorie, das ist die mit schwarzen Löchern und Neutronensternen und sowas. Wir haben das Phänomen, dass die Zeit auf der Oberfläche eines Neutronensterns oder gar im Ereignishorizont eines schwarzen Loches viel langsamer vergeht und beim schwarzen Loch bleibt sie sogar stehen. Und auch da haben wir das Phänomen der Längenkontraktion, denn auf der Oberfläche eines Neutronensterns sind alle Längen drastisch kontrahiert. Also auch hier in der allgemeinen Relativitätstheorie, nur da hat es nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Gravitation, mit dem Schwerefeld, haben wir beide Phänomene gekoppelt. Die Raumzeit, also Raum und Zeit, bilden eine vierdimensionale Einheit, die eben Einstein in seinen Vierervektoren mit vier Dimensionen versucht hat oder erfolgreich hinbekommen hat, sie mathematisch zu beschreiben. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir, wenn wir so einen Würfel aus der Raumzeit nehmen, dass das wie so ein Gallertwürfel ist oder so ein Wackelpudding. Wenn ich den in einer Dimension zusammendrücke, also eine Raumdimension, dann drückt es den, weil das Volumen des Wackelpuddings ist konstant, ja, dann drückt es den in der anderen Dimension in der Zeit auseinander. Zeit wird länger, wenn ich den Raum zusammendrücke. Also so musste dann Einstein annehmen, dass die Zeit eben tatsächlich die vierte Dimension ist. Zusammenfassend ist also so, in Raumschiffen vergeht die Zeit wirklich langsamer und wenn die Raumfahrer zurückkehren, dann sind sie jünger geblieben. Und in Gravitationsfeldern wie auf einem Neutronenstern, da vergeht die Zeit wirklich langsamer und wenn man sich länger in der Nähe eines schwarzen Loches aufhält, da gibt es diesen Movie, der heißt glaube ich Interstellar, dann bleiben die Menschen wirklich jünger im Vergleich zu den Menschen auf der Erde. Allerdings merken sie selber nichts davon, weil die Eigenzeit, also die Abläufe in unserem Körper, wie schnell wir denken, wie schnell die Verdauung läuft und so, die ist immer die gleiche. Es ist nur relativ, diese Zeitdilatation, gesehen von einem anderen System, also von außerhalb des Gravitationsfeldes oder vom Ruhesystem, wenn ich in die Rakete reinschaue. So, jetzt kann man sich noch fragen, wie das kommt, dass wir zwei so Phänomene haben, also Komplementarität zwischen Längenkontraktion und Zeitdilatation, einmal in starken Gravitationsfeldern und einmal in schnell bewegten Raumschiffen. Das sieht ja so aus, als wären es zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das eine Mal ist Geschwindigkeit entscheidend, das andere Mal die Schwerkraft. Und da gibt es eine Gemeinsamkeit. Und zwar sind es die Beschleunigungsbarrieren oder Beschleunigung. Das Raumschiff muss ja, um die hohe Geschwindigkeit zu erreichen, beschleunigen. Und die Beschleunigung selber ist die Ursache dafür, so kann man es zumindest sehen, dass die Zeit langsamer vergeht. Also ich erzeuge durch eine Beschleunigung ein Segment der Raumzeit, was sich gegenüber dem Ruhesystem meinetwegen des Universums schnell bewegt, erzeuge ich eine Verlangsamung der Zeit. Die Beschleunigung ist das Entscheidende. Und das habe ich auch in Gravitationsfeldern. In Gravitation ist auch sowas wie Beschleunigung. Wir wissen ja vielleicht aus dem Schulunterricht, dass man die Schwerkraft der Erde auch als Erdbeschleunigung angibt. Und sie wird ja tatsächlich auch in Metern pro Sekunde Quadrat, das ist die Beschleunigungseinheit, also wie schnell sich eine Geschwindigkeit Meter pro Sekunde dann ändert, also Meter pro Sekunde Quadrat. Die Gravitation ist eine Beschleunigung. Das heißt, wenn ich auf der Oberfläche eines Neutronensterns bin, dann bin ich gegenüber dem Rest des Universums hinter einer Beschleunigungsbarriere verschwunden und da vergeht die Zeit eben langsamer. Ja, und so kann man auch das berühmte Zwillingsparadoxon erklären. Da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Der Punkt ist, dass wenn ich einen Zwilling losschicke in einer Rakete, der andere Zwilling bleibt auf der Erde, dann ist während des Reisens in der Rakete vergeht von der Rakete aus gesehen eben auf der Erde die Zeit langsamer, weil es ja so aussieht, als würde die Erde sich vom Raumschiff entfernen und umgekehrt, der Zwilling auf der Erde kann seinen Zwilling im Raumschiff beobachten und da vergeht die Zeit auch langsamer. Ja, das ist symmetrisch und dann kriegt man das eigentlich gedanklich gar nicht hin, dass der Zwilling in der Rakete tatsächlich jünger ist, wenn er wieder zurückkommt. Das ist aber so. Aber ich kann dieses Zwillingsparadoxon auflösen über diese Beschleunigungsbarrieren, denn die Erde beschleunigt nicht. Nur die Rakete beschleunigt. Das bricht die Symmetrie und deswegen bleibt der Zwilling in der Rakete jünger und der auf der Erde eben nicht. Ja, jetzt habe ich mich noch gefragt, das ist so eine typische Frage, wie sich so ein Physiker sich stellt, wo genau im Raumschiff vergeht die Zeit langsamer? Ich habe jetzt also ein Raumschiff, das besteht ja aus Atomen, meinetwegen, da gibt es die Wände, da gibt es den Fußboden, da gibt es die Leute, die haben meinetwegen Blutkreislauf und sowas und das vergeht alles langsamer von außen betrachtet. Aber vergeht dann die Luft im Raumschiff, vergeht die auch langsamer? Ja, die vergeht auch langsamer. Aber wenn ich jetzt außerhalb des Raumschiffes bin, meinetwegen 1 Millimeter außerhalb der Hülle des Raumschiffes, vergeht die Zeit da auch langsamer oder ist da schon Feierabend und da vergeht die Zeit wieder normal schnell? Die Erklärung ist auch wieder die Beschleunigungsbarriere. Das Entscheidende ist, es vergeht für alle Atome, alle Elementarteilchen, also alles, woraus Materie besteht, vergeht die Zeit langsamer, wenn diese Materie einer Beschleunigung unterworfen war. Das heißt, für den leeren Raum, den kann ich ja eigentlich nicht beschleunigen, da vergeht die Zeit nicht langsamer, sondern das Phänomen greift nur für Materie, die ich beschleunigt habe. Das bedeutet, bei einem Raumschiff vergeht die Zeit schon wieder normal schnell, wenn ich auch nur ein Hundertstel Millimeter außerhalb der Hülle des Raumschiffes bin. Entscheidend ist, dass die Objekte, wenn da welche sind, dass sie eben nicht beschleunigt wurden. Jetzt haben die Leute allerdings Schwierigkeiten damit, dass Beschleunigungsbarrieren relativ sind. Also die Relativität des ganzen Denkkonstrukts von Albert Einstein ist eigentlich ein Riesenproblem. Es ist immer so, dass man da vollkommen durcheinander kommt. Nämlich, wenn wir jetzt so eine Rakete, die nahezu lichtschnell ist, haben, dann sind die Leute da drin einer sehr stark verlangsamten Zeit unterworfen. Jetzt starten wir aus diesem Raumschiff, das sei jetzt mal riesengroß, ein zweites Raumschiff, also so ein Tochterraumschiff, so ein kleines Ausflugsraumschiff, das beschleunigt auch wieder auf Lichtgeschwindigkeit und zwar relativ zu dem ja schon mit fast Lichtgeschwindigkeit unterwegs seinen großen Raumschiff. Und dann haben wir wieder dieselben Phänomene. Von dem bewegten großen Raumschiff aus gesehen, vergeht die Zeit in dem sehr rasch sich entfernenden Raumschiff auch wieder langsamer. Und von der Erde aus gesehen, kommt es nur auf die Relativgeschwindigkeit an zwischen der Erde und dem kleinen Tochterraumschiff. Aber durch diese Relativität, dass diese Phänomene der Zeitdilatation, Längenkontraktion sich dann sozusagen überlagern, wird die Sache doch ausgesprochen unübersichtlich. Und Albert Einstein hatte eben gesagt, dass alles relativ ist aufgrund dieser Überlegungen. Die habe ich auch in den Vorlesungen den Studierenden dann immer versucht nahezubringen, aber die kommen dann immer fürchterlich ins Grübeln, wenn man sich dann verschiedene solche Ideen wie ein Raumschiff startet, ein weiteres Raumschiff, wenn man sich das überlegt. Es gibt aber eine absolute Zeit im Universum, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Zeit ist nicht komplett relativ, denn sonst könnten wir ja gar nicht behaupten, dass der Urknall 13,7 Milliarden Jahre her ist. Da haben wir ja eine absolute Zeit, nämlich die Zeitdauer seit Beginn des Universums. Und das liegt daran, dass wir das sagen können, es gibt eine absolute Nullgeschwindigkeit im Universum, also eine Ruhegeschwindigkeit relativ zum Urknall. Und die können wir definieren über die kosmische Hintergrundstrahlung. Dieses Nachglühen des Urknalls, das strömt ja als elektromagnetische Strahlung aus allen Richtungen auf uns zu und hat eine ganz bestimmte spektrale Verteilung. Und wenn wir uns auf die Quelle einer Strahlung zubewegen, dann ist sie immer blau verschoben. Das heißt, die Wellenlänge wird kürzer, wird ins Blaue verschoben. Und so ist das auch mit der kosmischen Hintergrundstrahlung, weil wir uns mit unserer Erde in ungefähr 200 Millionen Jahren einmal um das Zentrum der Galaxis bewegen. Das ist eine Geschwindigkeit in der Größenordnung von 200 Kilometern pro Sekunde. Das bedeutet auch, dass die kosmische Hintergrundstrahlung, die aus allen Richtungen ja kommt, in Vorwärtsrichtung dieser Bewegung eben blau verschoben ist und in Rückwärtsrichtung ist sie ein bisschen rot verschoben. So, und jetzt kann man das messen. Man kann dann die absolute Geschwindigkeit relativ zum Urknall von der Erde feststellen und man kann auch feststellen, was ist die Geschwindigkeit Null, wenn nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen isotrop ist, also keine Rot- oder Blau-Verschiebung hat. Wir haben also eine absolute Geschwindigkeit im Universum und damit auch eine absolute Zeit seit dem Urknall. Es ist also, da muss ich Herrn Einstein jetzt ein bisschen widersprechen, es sieht so aus, als wäre nicht alles, zwar das meiste, aber nicht alles relativ. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, versucht, da ein bisschen die Phänomene der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie zu erklären und dass die Zeit tatsächlich den Charakter einer vierten Dimension hat, die irgendwie eng mit den Raumdimensionen verknüpft ist. Aber bei diesem Wort irgendwie muss es dann erstmal bleiben. Ja, jetzt ist so, es gibt ja eine maximale Geschwindigkeit, wo diese Phänomene der Zeitdilatation und Längenkontraktion sozusagen ins Unendliche gehen. Die Zeit bleibt stehen, die Länge kontrahiert auf Null und gleichzeitig wächst die Masse eines so schnell bewegten Objektes, also wenn es mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, die Masse wächst ins Unendliche. Man kann also gar nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, weil dann die Masse des beschleunigten Objektes eben unendlich wird. Und dann wird es natürlich immer schwieriger, das Objekt zu beschleunigen, weil es ja immer schwerer wird. Es wehrt sich ja gegen diese Beschleunigung, sodass man Lichtgeschwindigkeiten nicht erreichen kann. Ja, und das ist ja eine komische Sache. Die Lichtgeschwindigkeit ist ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wieso gibt es dieses Phänomen? Wieso kommen wir denn partout nicht über 300.000 Kilometer pro Sekunde? Wieso gibt es überhaupt eine Grenzgeschwindigkeit? Und warum ist sie genau, also ziemlich genau, 300.000 Kilometer pro Sekunde? Und da gibt es eigentlich nur eine vernünftige Erklärung, die ich mir einfallen lassen kann, wenn ich annehme, dass Raum und Zeit quantisiert sind. Die Physik hat da bisher allerhand Theorien entwickelt mit quantisiertem Raum und quantisierter Zeit. Aber es gibt kein Indiz, keine Messung, die darauf hinweisen, dass Raum und Zeit quantisiert sind. Also bisher, trotz intensiver Suche, kein Anzeichen von Quantisierung von Raum und Zeit. Eine Quantisierung des Raums würde bedeuten, es gibt eine kürzeste Distanz, kürzer geht's nicht, und eine Quantisierung der Zeit würde ebenfalls bedeuten, es gibt eine kürzeste Zeitspanne. Das passt eigentlich zu gut zu meinem Bild, dass nur das Jetzt existiert. Das heißt, so eine Momentaufnahme der Realität, das wäre eben eine Aufnahme in dieser kürzesten Zeitspanne. So wie ein Standbild aus einem Film. Ich weiß nicht, was haben die für Frequenzen? 100 Bilder pro Sekunde. Das wäre also dann genau ein Bild. Ja, es gibt aber keine Anzeichen von Quantisierung, die man messen kann. Aber auf der anderen Seite ist es eine naheliegende Erklärung für allerhand Beobachtungen. Zum Beispiel diese eigenartige Kopplung von Längenkontraktion und Zeitdilatation. Wenn ich annehme, es gibt sowas wie ein Raumzeitquant, was ein bestimmtes Volumen von Raumvolumen mal Zeit hat und ich drücke die Zeit zusammen oder ziehe sie auseinander, dann würde komplementär, wenn dieses Volumen, dieses Quant der Raumzeit konstant ist, würde komplementär eben die Länge sich ändern müssen. Das heißt, dieses Zusammenhängen von Längenkontraktion und Zeitdilatation könnte ich mir über die Annahme eines Raumzeitquants gut vorstellen. Und auch das Verhalten der Lichtgeschwindigkeit, dass wir nahe der Lichtgeschwindigkeit dann so diese Phänomene ganz stark haben und auch die Massenerhöhung, könnte ich mir gut vorstellen, dass es nicht schneller geht, also dass es überhaupt eine Grenzgeschwindigkeit gibt, nicht schneller geht als ein Längenquant in dem Zeitquant zurückzulegen. Also die Annahme wäre, es gibt keine Zeitspanne, die kürzer ist als das Zeitquant und es gibt keine Länge, die kürzer ist als das Längenquant. Und die höchste Geschwindigkeit wäre dann ein Längenquant pro Zeitquant. Das heißt, die Existenz einer Grenzgeschwindigkeit könnte ich über die Quantisierung ganz gut erklären. Aber die theoretische Physik ist bei den Versuchen, diese Phänomene der Relativitätstheorie über die Annahme einer Quantisierung von Raum zu erklären, immer gescheitert. Und zwar ist das Hauptproblem oder eines der Hauptprobleme, dass wir da diese Relativität einbauen müssen. Ich hatte ja gesagt, wenn ich von einem lichtschnellen Raumschiff ein weiteres Raumschiff ausstarte, was gegenüber dem eigentlichen Raumschiff dann auch wieder Lichtgeschwindigkeit hat, dann treten die Phänomene wieder genau gleich auf, obwohl das ganze System, Mutterraumschiff und Tochterraumschiff, ja beide schon mit Lichtgeschwindigkeit gestartet sind. Und das kriege ich nicht hin mit einem Raumzeitquant, weil das Raumzeitquant hätte eine absolute Größe. Und die Relativität der Phänomene, wie sie Einstein ja ganz richtig beschrieben hat, die kriege ich da nicht hin. Also wir haben keine Experimente, die auch nur andeuten, dass es eine Quantisierung von Raumzeit gibt. Aber wir scheitern auch bei der Entwicklung von Theorien an dem Phänomen der Relativität. Das kriegen wir einfach nicht hin. Eine Quantisierung bedeutet eigentlich immer eine absolute Größe, relativ zur Nullgeschwindigkeit übrigens des Universums müsste das passieren, klappt aber nicht. Also deswegen sind alle Versuche, Raum und Zeit zu quantisieren, die uns, wie gesagt, helfen würden, ein paar Phänomene wenigstens einigermaßen zu erklären, die sind bisher gescheitert. Ja, ich komme jetzt noch zu einem Phänomen, was besonders rätselhaft ist. Ich nenne es mal den Elefanten im Raum. Es gibt also ein Phänomen in der Physik, wo also die Physiker, Physikerinnen gar nicht gerne drüber reden. Wenn man die darauf anspricht, da gucken sie immer kariert und gehen da ganz schnell zur Bar und sagen, wir haben jetzt Feierabend. Das ist die Maßschneiderung des Universums. Ist ungefähr dasselbe, wie wenn man so einen Urknalltheoretiker fragt, was vor dem Urknall war oder wie es zum Urknall gekommen ist, was die Ursache des Urknalls ist. Der reagiert wird genauso ausgesprochen ungehalten. Ja, also das sind Fragen, die die Physik nicht beantworten kann. Und die Maßschneiderung des Universums ist vielleicht ähnlich gravierend wie die Frage, wie es zum Urknall kam. Was bedeutet die Maßschneiderung des Universums? Ja, es gibt ja einen Haufen Parameter, die die Eigenschaften unseres Universums festlegen. Einen hatte ich schon genannt, das ist die Lichtgeschwindigkeit, die ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber dann gibt es noch zusätzlich vielleicht 30 oder 50, da gibt es unterschiedliche Angaben in der wissenschaftlichen Literatur, wie viele Parameter das sind, die unser Universum festlegen. Aber es sind einige 10, also 30, 40 oder 50, sowas in der Größenordnung. Dazu gehören die Naturkonstanten, wie zum Beispiel die Feinstrukturkonstante. Sie legt die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung fest und sie hat den Zahlenwert 1 über 137. Dann gibt es aber noch andere Parameter, wie zum Beispiel die Stärke der Naturkräfte. Und die Maßschneiderung bedeutet, dass man ein simuliertes Universum im Rechner erzeugen kann und da eben die Parameter mal ändern kann. Man nimmt einfach mal eine andere Stärke der Gravitation an oder man nimmt eine andere Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung an. Also alles Mögliche. Und das Interessante ist oder das Verblüffende ist, dass all diese simulierten Universen mit anderen Parametern steril sind. Es kann da kein Leben geben. Für diese 30 bis 50 Parameter, die unser Universum ausmachen, gibt es jeweils enge Wertebereiche, in denen der Parameter liegen muss, damit Leben in unserem Sinn überhaupt existieren darf. Ja, und jetzt sagen viele Leute, also die meisten wollen ja nicht drüber reden, aber viele sagen, ja, ist Zufall. Ja, aber wenn es so viele Parameter sind, ja, nehmen wir an, wir haben einen Würfelbecher mit 30 Würfeln oder gar 50 Würfeln. Und diese Würfel, die haben nicht bloß 6 Seiten, sondern sagen wir mal 20 Seiten, ja, also 20 Zahlen. Und ich würfel diese 30 Würfel in meinem Becher, würfel das auf den Tisch und alle Würfel zeigen die gleiche Zahl. Nehmen wir an, Pasch, zeigen die gleiche Zahl für Leben. Ja, das ist ja beliebig unwahrscheinlich, ja. Da muss ja 1 Million mal würfeln oder 1 Milliarde mal würfeln, damit das mal zufällig passiert. Aber unser Universum hat aber nur einmal gewürfelt und die ganzen Parameter zeigen auf den richtigen Wertebereich für Leben. Und deswegen denke ich, also wenn es nicht 1 Quadrillion Universen gibt, wenn man so viel würfelt, ja, aber es ist ja auch irgendwie komisch, dass es ganz viele Universen geben soll. Wenn es das nicht gibt, dann muss unser Universum irgendwie eine Entwicklung durchlaufen haben, die zu den richtigen Wertebereichen für diese Parameter geführt haben. Ich will mal 2 Beispiele nennen für diese Maßschneiderung. Und ein Beispiel ist die Stärke der starken Wechselwirkung. Das ist eine der 4 Naturkräfte. Eine hatte ich ja schon genannt, das ist die Gravitation, dass wir zum Beispiel auf unserem Stuhl hier sitzen können. Und die andere Naturkraft, die auch wichtig ist, ist die starke Wechselwirkung und sie hält die Atomkerne, also die Protonen und Neutronen zusammen. So, jetzt kann ich die Stärke der starken Wechselwirkung einfach mal um 10% stärker machen. Ja, ich mache sie einfach ein bisschen stärker und dann wird plötzlich das in unserem Universum nicht existierende Isotop des Heliums, nämlich das 2er-Isotop, das Diproton, das wird stabil. Also ein Atomkern des Heliums, der nur aus 2 Protonen besteht, das wäre das Helium-2. Das gibt es in unserem Universum nicht. 2 Protonen stoßen sich über die elektromagnetische Wechselwirkung, sie sind ja positiv geladen, so stark ab, dass es sofort wieder auseinanderfliegt. Wenn ich aber die starke Wechselwirkung verstärke, wäre das Diproton stabil und dann wäre in der primordialen Nukleosynthese, also das ist die Entstehung der ersten Elemente unmittelbar nach dem Urknall, wäre aller Wasserstoff sofort zu Helium-2 fusioniert und es gäbe in unserem Universum keinen Wasserstoff.
Ja, würde man gut, ja, ich muss ja nicht mit dem Wasserstoffauto rumfahren, ich kann ja mit dem Benzinauto oder mit dem Elektroauto rumfahren, Wasserstoff brauche ich nicht.
Ja, aber es gäbe dann eben auch keine Sonnen, weil Sonnen haben nämlich diesen Antrieb der Wasserstofffusion. Ja, es gäbe zwar vielleicht noch Sonnen, aber sie würden viel kürzer leben, also nur wenige Millionen Jahre über die Heliumfusion dann. Oder es gäbe kein Wasser, also das ist vielleicht das Drastischste, ohne Wasserstoff gibt es eben kein Wasser. Das heißt, dieses Universum wäre steril. Jetzt machen wir den umgekehrten Ansatz. Wir schwächen die starke Wechselwirkung etwas ab. Und dann wird das Deuterium instabil. Deuterium hat einen Atomkern, der aus einem Neutron und einem Proton besteht. Und der ist also nur ganz wackelig stabil, weil die eigentlich nicht so richtig zusammenhalten wollen in unserem Universum. Aber in einem Universum mit einer schwächeren starken Wechselwirkung wäre es instabil. Und dann gäbe es wieder keine Sonnen. Denn Deuterium, die Bildung von Deuterium ist der erste Schritt der Fusion vom Wasserstoff, also von Protonen, hin zum nächstschweren Kern. Das ist eben genau der Deuteriumkern. Das heißt, die PP-Kette, die zum Beispiel die Energiequelle ist in unserer Sonne, die würde gar nicht starten, weil das der erste Schritt ist. Ohne Deuterium hätten wir keine Fusionsprozesse im Universum und es gäbe nur Wasserstoff. Also das Universum gerade hatte gar keinen Wasserstoff und jetzt bei dem entsprechend mit der abgeschwächten starken Wechselwirkung existierenden Universum, da haben wir nur Wasserstoff. Das heißt, dieses Universum wäre angefüllt mit kalten Wasserstoffblasen. Also die Sterne wären einfach kalte Gasblasen aus reinem Wasserstoff. Also auch wieder steril. Das ist ein Beispiel für diese Maßschneiderung. Ich will noch ein zweites Beispiel nennen und das ist die Entstehung von Kohlenstoff. Kohlenstoff ist das Element des Lebens und ohne Kohlenstoff also kein Leben. Und jetzt haben sich die Forscher da ungefähr vor 100 Jahren den Kopf zerbrochen, wo der ganze Kohlenstoff herkommt. Weil sie konnten sich keinen Fusionsprozess vorstellen, der vom Helium, was normalerweise als erstes dann auch in unserer Sonne in der Fusion entsteht, wie man von Helium über Fusion zum Kohlenstoff kommen soll. Und dann fanden sie schließlich einen eigentlich sehr unwahrscheinlichen Prozess, den sogenannten Triple-Alpha-Prozess. Da müssen also drei Alpha-Teilchen, das ist der Atomkern des Heliums, gleichzeitig zusammenstoßen. Und dass drei Elementarteilchen oder Atomkerne gleichzeitig zusammenstoßen, das ist extrem unwahrscheinlich. Und dann gäbe es nach den Berechnungen der Experten eben viel zu wenig Kohlenstoff in unserem Universum, als dass Leben hätte entstehen können. Nun ist es aber so, dass dieser Triple-Alpha-Prozess durch eine Resonanz enorm verstärkt wird. Ja, eine Resonanz kennen wir vielleicht von der Gitarrenseite. Wenn ich die zupfe, dann fängt sie an, auf einer bestimmten Frequenz zu schwingen. Und bei Atomkernen gibt es auch solche Resonanzen. Das sind aber nicht Schwingungsresonanzen, sondern da geht es um Energie. Sie haben also bestimmte resonante Energien. Und der Kohlenstoff-12-Atomkern, das ist der normale Atomkern, also das normale Isotop des Kohlenstoffs, dieser Atomkern hat eine Resonanz genau bei der richtigen Energie, um diesen Dreifachstoßprozess enorm zu verstärken, also wahrscheinlicher zu machen. Das ist ein quantenphysikalisches Phänomen und das geht nur, wenn die Resonanz bei der richtigen Energie liegt. Und dass sie aber auch so haargenau, also fast genau bei der richtigen Energie liegt, da hat man auch große Probleme zu sagen, jo, das ist jetzt Zufall. Ja, und da wurden selbst die Leute da vor 100 Jahren, die Physiker, Physikerinnen, die diesen Triple-Alpha-Prozess dann entdeckt haben und die Resonanz gefunden haben, die wurden dann sehr nachdenklich, denn da ist auch wieder der Punkt, das kann eigentlich nicht wirklich ein Zufall sein. Ich wollte jetzt nicht auf den lieben Gott hinaus, der das alles so schön designt hat, sondern darauf, dass wir ein Phänomen haben, was wir in der Physik nicht erklären können. Wir können die Maßschneiderung des Universums für das Leben, so wie es offensichtlich da ist, wir sehen es einfach, wir können es überhaupt nicht erklären, ohne in die Metaphysik abzugleiten. Und da möchte eigentlich niemand hin aus der Physik, denn die Physik geht von der Annahme aus, dass die Naturgesetze ohne einen lieben Gott da so existieren und dass unsere Aufgabe ist, sie zu entdecken und Antworten auf die Warum-Frage zu finden, ohne eine metaphysische Ebene da einzuführen. Also die Maßschneiderung ist der Elefant im Raum und eine offene Frage, über die niemand reden möchte. Also ich hatte jetzt nur zwei Beispiele genannt, es gibt noch wesentlich mehr Beispiele. Ich möchte jetzt ausgehend von dem offenen Problem der Maßschneiderung eigentlich in einen zweiten Teil hier des heutigen Vortrags übergehen, nämlich möchte eine Interpretation der Quantenmechanik anbieten. Die Quantenmechanik ist ja eigentlich so ein neuer Satz von Naturgesetzen, die anscheinend nur in der Welt des ganz Kleinen gültig sind. Sie bestimmen also diese Naturgesetze der Quantenmechanik die Eigenschaften von Atomen und von Elementarteilchen und auch vom Licht. Und wir haben da einen sehr gut entwickelten mathematischen Apparat, das sind alles Differentialgleichungen, der diese Naturgesetze der Quantenphysik wunderbar beschreibt und auch alle experimentellen Ergebnisse perfekt reproduziert. Die Mathematik ist wirklich wunderbar. Es ist nur so, dass die Mathematik für unseren gesunden Menschenverstand genauso unverständlich ist wie die eigentlichen Phänomene, die wir im Experiment beobachten. Also ein Phänomen ist die Quantenteleportation. Und das hört sich ja schon so geisterhaft an und das ist es auch und das will ich gleich erklären. Aber wir verstehen dieses Phänomen der Quantenteleportation als ein Beispiel der Quantenphysik absolut nicht, obwohl der mathematische Apparat die Eigenschaften eines solchen Quantenteleportationsexperimentes wunderbar erklären kann. Also das Verstehen bleibt auf der Strecke. Und deswegen gibt es verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik, haben sie sich also seit über 100 Jahren mit beschäftigt, mit dem Versuch, die Quantenphysik, diese seltsame Natur des ganz Kleinen, das zu verstehen. Und deswegen gibt es Interpretationen. Die gängige Interpretation in den Vorlesungen oder in den Lehrbüchern ist die Kopenhagener Deutung. Ich will die jetzt nicht näher erklären, da müsste ich jetzt nochmal 2 Stunden reden. Ich will nur andeuten, es gibt verschiedene Interpretationen. Die Standardinterpretation ist die Kopenhagener Deutung, die ich auch ja sehr verinnerlicht habe. Ich denke immer in der Kopenhagener Deutung. Dann gibt es zum Beispiel alternativ die Viele-Welten-Interpretation. Das ist also an jedem Entscheidungsprozess eines quantenmechanischen Prozesses gibt es eine Verzweigung und es stehen 2 neue Welten oder mehrere neue Welten. Dazu braucht man aber dann ganz viele Welten. Deswegen heißt es Viele-Welten-Interpretation und das ist natürlich, passt auch überhaupt nicht zur Energie- und Massenerhaltung. Ja, ist eine, aber es ist eine durchaus übliche Interpretation. Und dann gibt es noch die de Broglie-Bohm-Deutung, das arbeitet mit Pilotwellen, dass also quantenmechanische Teilchen auf solchen Wahrscheinlichkeitswellen reiten. Auch das eine exotische, in meinen Augen exotische Interpretation und letztlich noch die letzte Interpretation, die ich hier noch nennen will, das ist die Interpretation, es gibt verborgene Parameter und die Wahrscheinlichkeitswellen, mit denen die Quantenphysik sehr viel arbeitet, die bedeuten nur, dass wir zu wenig wissen, aber tatsächlich gibt es keine Wahrscheinlichkeitswellen. Aber diese Theorie der verborgenen Parameter, die wurde, glaube ich, inzwischen widerlegt. Ja, ich möchte aber kurz noch in der verbleibenden Zeit eine Interpretation anbieten, die weit über die Welt der Quantenphysik hinausgeht. Eine Interpretation der Quantenphysik. Sie kommt aus den Ergebnissen der quantenphysikalischen Experimente, erfasst aber eigentlich das ganze Gebäude der Physik. Und es ist von mir, ist also ein bisschen subjektiv. Und zwar habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Verständnis dieser quantenphysikalischen Phänomene weiterkomme, wenn ich annehme, dass unser Raum-Zeit-Kontinuum, also dieses vierdimensionale Objekt, was ich da jetzt beschrieben habe, dass das eingebettet ist in eine höhere Wirklichkeit. Im Urknall ist dann also unser Universum vierdimensional als Blase entstanden und breitet sich seither, es dehnt sich ja aus, in dieser höheren Wirklichkeit aus. Und die Zeit, um die geht es ja in diesem Vortrag eigentlich, ist also eine Eigenschaft oder Dimension dieses Raum-Zeit-Gebildes, Raum-Zeit-Kontinuums, das im Urknall zusammen mit dem Raum entstanden ist. Und diese höhere Wirklichkeit, deren Existenz ich jetzt postuliere, ist unbekannter Natur und sie ist zeitlos. In dieser höheren Wirklichkeit gibt es keine Zeit. Und die Kosmologen, wenn man die fragt, was war vor dem Urknall, die sagen ja immer, ja, da gab es die Zeit noch nicht, deswegen ist die Frage nicht legitim. Ich hatte das bis jetzt eigentlich immer für eine Ausrede gehalten, ja, dass man einfach nicht weiß, wie es zum Urknall kam und deswegen die Ausrede hat, da gab es vorher keine Zeit. Und jetzt bin ich aber selber zu der Meinung gekommen, die Zeit ist ein Teil unseres Universums und in dieser höheren Wirklichkeit, die ich eben annehme, dass sie existieren muss, sonst kann ich mir den Urknall überhaupt nicht mehr vorstellen, ja, da gibt es die Zeit nicht. Und das Besondere ist, und so kann ich jetzt eben einige Experimente der Quantenphysik erklären, es ist möglich, Löcher in unserem Raum-Zeit-Kontinuum zu erzeugen. Ich muss ein System, ein berühmtes System ist zum Beispiel Schrödingers Katze, das erkläre ich gleich, das kann ich entkoppeln von unserem Raum-Zeit-Kontinuum und die Vorgänge dort in so einem entkoppelten Bereich in einem Loch des Raum-Zeit-Kontinuums, sie sind zeitlos. Und dann kann Schrödingers Katze eben tatsächlich sowohl tot als auch lebendig sein, weil alle Zeitpunkte gleichzeitig existieren in diesem Loch der Raumzeit. Also Beispiele für solche exotischen quantenmechanischen Experimente, die ich mit diesem Bild hier erklären kann. Das sind drei, das ist die Quantenteleportation, das Doppelspaltexperiment und Schrödingers Katze. Und die will ich jetzt mit meinem Bild, dass wir also ein Raum-Zeit-Kontinuum haben mit Löchern drin, möchte ich das erklären. So, und die Quantenteleportation ist dabei das spektakulärste Phänomen. Und dafür gab es den Nobelpreis für Anton Zeilinger und noch zwei Kollegen, das ist ein Wiener Physikprofessor, 2022. Ich erzeuge zwei Elementarteilchen, also es können zum Beispiel zwei Photonen sein, in einem gemeinsamen Zustand. Sie sind dann, so nennt man das in der Quantenphysik, verschränkt. Und jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel, die drehen sich um sich selber, sie haben also einen Spin und wir wissen nur, dass sie entgegengesetzt rotieren. Wir wissen nicht, wie ihre Rotationsachse liegt, wo ihr Spin liegt, also nach oben, nach unten oder so, wie der orientiert ist, wie so ein Kreisel. Wir wissen aber, dass sie genau entgegengesetzt orientiert sind. So, und sie sollen jetzt in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen, sind aber immer noch gekoppelt über unser Wissen, dass sie entgegengesetzt rotieren. In der Quantenphysik ist es so, wenn ich nicht weiß, wo die Rotationsachse liegt, weil ich es nicht gemessen habe, dann ist der Spin unscharf. Er ist also, und das ist so eine Eigentümlichkeit der Quantenphysik, es ist wirklich, als hätte man mit so einer Kamera das Objektiv falsch eingestellt und das Bild ist unscharf. Das heißt, die Rotationsachse jedes einzelnen Quantenteilchens, also die beiden, die auseinanderfliegen, ist unscharf. Quantenphysikalisch muss man das so interpretieren, dass es gleichzeitig in alle Richtungen zeigt. So wie diese Katze gleichzeitig tot und lebendig ist oder ein Quantenbit gleichzeitig 0 und 1 zeigt. So, wenn ich jetzt an einem Teilchen eine Messung durchführe und gucke, wie steht denn der Spin von diesem einen Teilchen, dann bedeutet das in der Messung quantenphysikalisch, dass ich die Spinrichtung scharf stelle. Also wenn ich das messe, dann wird es plötzlich scharf gestellt. Mein Objektiv stelle ich richtig ein und ich sehe, wie das Teilchen rotiert. Ich sehe die Rotationsachse. Und das Verblüffende ist, dass diese Scharfstellung, ist eine Veränderung des quantenphysikalischen Zustandes des anderen Teilchens, und das kann hunderte von Kilometern entfernt sein, die Scharfstellung geschieht instantan. Es wird also sofort scharf gestellt. Das heißt, dieses Teilchen am anderen Ende, hunderte von Kilometern entfernt, in einigen Experimenten, das merkt, dass ich an dem einen Teilchen meine Messung gemacht habe. Und dann gibt es Leute, die haben die Geschwindigkeit dieses Scharfstellens gemessen und sie haben festgestellt, es ist schneller als das, was sie messen können, schneller als tausendfache Lichtgeschwindigkeit. Und die Vermutung der Experten ist, dass der Prozess zeitlos ist. Und es funktioniert nur so lange, wie die Teilchen während des Fluges von der Umgebung entkoppelt sind. Also das bedeutet konkret, es ist kein Informationsfluss möglich. Sie dürfen vor allen Dingen nicht mit der Wärmestrahlung der Umgebung wechselwirken. Also nur, wenn sich diese Teilchen jedes für sich in einem Loch der Raumzeit befindet, funktioniert das. Und dann gibt es diese zeitlose Kopplung, diese Verschränkung. Der zweite große Hinweis, dass man mit solchen Löchern in unserem Kontinuum argumentieren kann, ist das Doppelspaltexperiment. Das kann man relativ einfach machen. Es ist ein einfacheres Experiment als das mit der Quantenteleportation. Wir lassen Teilchen, also gerne Neutronen oder Elektronen oder auch Photonen sind ja sowieso Wellen, aber jedenfalls irgendwelche Teilchen, es geht eben auch mit Nanopartikeln neuerdings, lassen wir durch einen Doppelspalt durchfliegen. Und wenn ich das mit Licht mache, dann weiß ich, hinter einem Doppelspalt gibt es ein Interferenzmuster. Ja, das lernt man hoffentlich im Physikunterricht. Das heißt, es gibt so ein Streifenmuster hinter dem Doppelspalt. Und bei Teilchen sollte ich, weil es ja keine Wellen sind, keine Interferenz beobachten können, sondern einfach nur die Teilchen, die zufällig durch einen der beiden Spalte durchkommen, die prallen hinten auf dem Schirm, sodass ich auf dem Schirm zwei Striche bekomme für die Aufprallpositionen der Teilchen. Ja, dem ist aber nicht so. Wenn ich die Teilchen nicht beobachten kann, prinzipiell nicht beobachten kann, dann kriege ich ihn Interferenzmuster. Diese Teilchen verhalten sich dann, wenn sie unbeobachtet sind, wie Wellen. Man nennt das den Welle-Teilchen-Dualismus. Wir bekommen also auch mit Nanopartikeln ein Interferenzmuster an einem Doppelspalt. Und das ist genau das Experiment von Herrn Zeilinger. Die kann ich also nicht beobachten, weil das geschieht alles im Vakuum. Ja, die fliegen irgendwo lang und ich kann eben auch nicht entscheiden, durch welchen Spalt sie durchfliegen. Ich kann sogar die Intensität des Partikelstrahls so weit absenken, dass ich nur ein Partikel pro Zeit unterwegs habe. Trotzdem kriege ich aber ein Interferenzmuster. Das bedeutet, dieses eine Nanopartikel ist gleichzeitig durch beide Spalte des Doppelspaltes geflogen. Ja, wäre jedenfalls die logische Konsequenz, die wir haben. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man ja wieder in vollkommene Verwirrung. Das geht aber nur so lange, wie ich die Nanopartikel nicht beobachten kann. Zeilinger hat das, oder seine Arbeitsgruppe hat das Experiment durchgeführt mit glühenden Nanopartikeln. Und glühendes Nanopartikel kann ich natürlich beobachten. Und dann verschwindet das Interferenzmuster. Sobald ich beobachten kann, wo das Zeichen langfliegt, dann habe ich eine Kopplung an die Umgebung, das wäre jetzt meine Interpretation, dann verhalten sich die Teilchen wie Teilchen. Wenn ich sie also beobachten könnte, ich muss gar nicht als bewusster Experimentator oder als Mensch da hingucken, es genügt eine Kopplung an den Rest des Universums oder im Englischen das Environment, dann verschwinden die seltsamen Phänomene der Quantenphysik. Das heißt, sobald ich eine Ankopplung habe an den Rest des Universums, dann habe ich wieder die normale Geschichte. Und so ist das mit Schrödingers Katze auch. Ich kann in dem Gedankenexperiment, das stammt, glaube ich, irgendwo aus den 20er Jahren, von Erwin Schrödinger, da kann ich also eine Katze in einen Kasten bringen. Und die Voraussetzung ist, dass der Kasten perfekt vom Rest des Universums getrennt ist. Das heißt, es muss eine perfekte Thermoskanne sein, weil es darf auf gar keinen Fall einen Austausch von Wärmestrahlung geben. Ich darf also grundsätzlich nicht wissen, ob die Katze darin tot oder lebendig ist. So, und jetzt kann ich die Katze über einen quantenmechanischen Mechanismus zu einem unbekannten Zeitpunkt töten. Ich koppel da zum Beispiel also so ein Giftbehälter mit einem radioaktiven Zerfall von einem instabilen Atomkern, der irgendwann zerfällt. Und wenn er zerfällt, dann wird das Giftgas freigesetzt und die Katze stirbt. Ich kann das aber nicht wissen, weil das ganze System befindet sich in diesem perfekt isolierten Kasten. Und dann ist quantenmechanisch die korrekte Beschreibung, dass die Katze tot und lebendig ist. Sie ist tot und lebendig, nicht tot oder lebendig. Ja, und das versteht man ja gar nicht mehr. Eine Katze kann ja nicht gleichzeitig tot und lebendig sein. Es ist aber so, weil genau das machen wir in Quantencomputern mit den Quantenbits. Sie sind gleichzeitig 0 und 1. Und das geht im Prinzip eben auch mit Katzen. Und die Erklärung ist, dass wir in diesen entkoppelten Kasten, und wichtig ist die elektromagnetische Strahlung, dass wir da einen zeitlosen Zustand der übergeordneten Wirklichkeit haben. Und da existieren alle Zustände der Katze gleichzeitig. Ich kann mir das also so vorstellen, dass die Katze meinetwegen, bis dieser Mechanismus ausgelöst ist, ist sie am Leben. Katze lebendig, Katze lebendig, Katze lebendig, Katze lebendig. Dann macht's klack und das Giftgas wird ausgelöst. Dann Katze tot, Katze tot, Katze tot. Also das ist der Zeitstrahl. Und in diesem zeitlosen Zustand des übergeordneten Kontinuums schiebe ich diese ganzen Momentaufnahmen zusammen zu einer Momentaufnahme, weil es keine Zeit mehr gibt. Die Katze für sich ist nicht gleichzeitig tot und lebendig, sondern für uns von außen betrachtet ist sie gleichzeitig in allen Zuständen. So meine Interpretation. Das ist eine Interpretation, die ich angeboten habe für diese extrem exotischen Phänomene, die man im Labor nicht mit Katzen, aber mit Quantenbits realisieren kann. Ja, ich möchte jetzt dann zum Abschluss kommen. Was ist also Zeit? Mit diesem Raum-Zeit-Kontinuum eingebettet in eine übergeordnete Wirklichkeit kann ich letztendlich auch versuchen, die Maßschneiderung zu erklären. Und das erfordert dann, glaube ich, nochmal eine kleine Vorlesung, wenn wir das durchführen wollen. Aber für diese Vorlesung die Zusammenfassung, was ist Zeit? Die Wirklichkeit ist eine Abfolge von jetzt, ähnlich einem Zelluloid-Filmstreifen. Real existiert jeweils nur das Jetzt in unserem Kontinuum. Momentaufnahmen sind durch Naturgesetze verbunden und das nächste Jetzt kann nur das sein, was die Naturgesetze erlauben. Ja, und dann gibt es die großen Erhaltungssätze, auch Naturgesetze, die legen fest, was sich nicht ändern kann. Und die Quantenphysik bringt ein Zufallsmoment hinein, sodass der nächste Augenblick ein entweder das oder was anderes sein kann, sodass wir tatsächlich unseren freien Willen haben. Und nach Durchlaufen einer Beschleunigungsbarriere läuft die Zeit langsam. Und die Zeit ist tatsächlich die vierte Komponente unseres vierdimensionalen Raumzeitkontinuums. Die wirkliche tiefere Erklärung, dass man begreifen kann, was Zeit denn nun wirklich ist, das konnte ich hier nicht liefern. Aber ich bin vielleicht dem wahren Wesen der Zeit ein wenig näher gekommen in dieser Vorlesung. Vielen Dank.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Vortrag Die Raumzeit. die sonderbaren Eigenschaften der vierten Dimension von Professor Geert Gante für. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.